Wir möchten heute Morgen den Text in Johannes 14 miteinander lesen und darüber nachdenken, wie eben der Heilige Geist auch Trost für uns ist. Wir lesen in Johannes 14 ab Vers 15 und erinnern uns, dass wir hier am letzten Abend sind. Jesus ist dort mit seinen Jüngern zusammen am letzten Abend vor der Kreuzigung. Und er gibt noch vieles weiter an seine Jünger. Vieles, welches sie zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich noch gar nicht verstanden haben. Aber diese Verse hier, da hat er sie vorbereitet für etwas, das erst circa 50 Tage später dann passieren würde, nämlich für Pfingsten. Wir lesen in Johannes 14 ab Vers 15. Liebet ihr mich, so haltet meine Gebote. Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben. Anstatt Beistand gibt es andere Übersetzungen mit Hilfe, einen anderen Tröster, einen anderen Fürsprecher. Dass er, dieser Tröster, bei euch bleibt in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie beachtet ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und in euch. Ich lasse euch nicht als Waisen zurück, ich komme zu euch. Soweit der Text. Mögen wir uns noch an Bill Wilson erinnern. Er war hier letzten April und er hat uns seine Geschichte erzählt. Er wurde von seiner Mutter ausgesetzt. Er wurde dort an einer Straßenecke gelassen. Er hatte keine Ahnung. Er wartete auf die Mutter. Der Abend kam, die Mutter war nicht da. Die Nacht kam, ohne Abendessen. Der Morgen kam, ohne Morgenessen. Keine Mutter. Der nächste Tag verging, und irgendwie nagte es in ihm, wo ist die Mutter? Was ist los? Was ist passiert? Die nächste Nacht kam, niemand war da. Fast verhungert und verdurstet bis zum dritten Tag. Was für ein Gefühl, alleingelassen zu sein. Welches Gefühl der Ohnmacht. Ich kann irgendwie wie nichts tun. Die geliebte Person kommt nicht. Dieses Gefühl der Verlassenheit, Einsamkeit. Und dann ist die Frage, kennen wir das Gefühl? Vielleicht nicht in dieser Intensität oder vielleicht doch. Wir denken vielleicht auch an andere Menschen. Wir haben jetzt von Bim Wilson gehört, andere Menschen, die um uns herum auch einsam sind. Wir denken an viele ältere Leute oder Leute, die einen schwierigen Charakter haben und denen man aus dem Wege geht. Oder vielleicht auch Leute, die wegen des Glaubens irgendwie alleine gelassen werden. So kennen wir, denke ich, doch auch die Einsamkeit. Die Einsamkeit von Menschen verlassen zu sein. Aber es gibt eigentlich noch eine viel schlimmere Einsamkeit. Nämlich die Einsamkeit oder das Gefühl, von Gott verlassen zu sein. Gibt es das denn überhaupt? Ist ganz interessant, dass dieser Abschnitt, den wir gelesen haben, damit beginnt, wenn ihr mich liebt. Und dann habe ich darüber nachgedacht und muss dann auch gestehen, habe noch etwas gelesen dazu. Und dann kam so ein interessanter Gedanke. Wenn ihr mich liebt. Es geht ja um Gemeinschaft, oder? Wir haben vorhin gesprochen, das Verlassensein. Und wir suchen ja die Gemeinschaft mit Gott. Ich glaube, das ist die tiefste Gemeinschaft, die wir überhaupt haben können. Und jetzt sagt Jesus, wenn ihr mich liebt. Und mögen wir uns noch an das höchste Gebot erinnern? Jesus wurde ja einmal gefragt, was ist das höchste Gebot? Matthäus 22, Vers 37, könnt ihr das nachlesen? Jesus sprach damals, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Mit deinem ganzen Herzen. Mit deiner ganzen Seele. Mit deinem ganzen Verstand oder Denken. Das ist, wenn ihr mich liebt. Und dann ist die Frage, ja, wie sieht das aus bei uns? Habe ich diese Liebe? Ist diese Liebe da? Und da möchte ich jetzt noch eine Klammerbemerkung machen, bevor ich weiterfahre. Vielleicht gibt es hier einige unter uns, die kennen das gar noch nicht. Die haben diese Beziehung zu Gott eben nicht. Sind vielleicht suchend. Sagen, wie ist das überhaupt möglich? Kann man überhaupt mit Gott eine Beziehung haben? Geht das überhaupt? Und diese Liebe, ich spüre sie gar nicht. Kann man denn das überhaupt haben? Und wenn wir an die Worte denken, die Jesus ja auch gesagt hat, wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Dann sehen wir, es ist möglich. Wenn wir also den Glauben und das Vertrauen haben innen an Jesus, dann haben wir das ewige Leben. Aber gleichzeitig hat er gesagt, wer an den Sohn nicht glaubt, der hat das Leben nicht. Und der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Und dann ist tatsächlich dieses Verlassen sein da. Aber Jesus möchte nicht, dass du dort bleiben stehst. Er möchte, dass du in diese Beziehung hineinkommst. Der Jesus hat alles getan. Er hat sein Leben gegeben, damit wir heute im Glauben und im Vertrauen auf ihn dieses neue Leben empfangen. Und genau dort war auch das Problem bei Nikodemus, Johannes Kapitel 3. Er war ein angesehener Mann, er war ein religiöser Mann, er kannte das Alte Testament, er war belesen, anerkannt unter den Menschen als ein religiöser Führer. Und doch sagte Jesus zu ihm, wenn du nicht von Neuem geboren bist, kannst du nicht in das Reich Gottes hineinkommen. Jesus möchte also, dass du von Neuem geboren wirst. Und nur dann gilt all das, was ich nun weiter ausführen werde. Weil genau an diesem Moment, wenn jemand seinen Bankrott zugibt vor Gott und sagt, ich kann dir ja gar nichts bringen, ich bin völlig abhängig von deiner Gnade. Genau an diesem Moment wird die Gnade Gottes dich erreichen. Und wirst du von Neuem geboren werden. Und dann wird der Heilige Geist eben Wohnung nehmen in deinem Herzen. Genau das, was wir vorhin gelesen haben vom Herrn Jesus, passiert in diesem Moment. Es war damals passiert am Pfingsten, für alle, die dort waren. Und jetzt passiert Pfingsten jedes Mal, wenn jemand von Neuem geboren wird. Der Heilige Geist kommt dann in dein Herz. Und das ist die Voraussetzung. Weil der Vers geht ja weiter. Wenn ihr mich liebt, so haltet meine Gebote. Erst dann bin ich überhaupt befähigt, Gott nachzufolgen. Erst dann bin ich überhaupt in der Lage, ihm zu gefallen. Sonst geht das gar nicht. Doch ich möchte jetzt, Klammer jetzt wieder zu, Klammerbemerkung von vorhin, möchte jetzt weitergehen. Wenn Jesus sagt, dann haltet meine Gebote. Ja, wie sieht das so aus? Ich muss ehrlicherweise gestehen, wenn ich jetzt so diese Woche zurückblicke, ich habe nicht immer alle Gebote gehalten. Ich war auch schon ungehorsam. Und ich nehme mal an, das ist bei euch wahrscheinlich ähnlich. Es ist leider eine Realität, dass wir auch als Gläubige, auch als diejenigen, die Jesus lieben, so gut wir können, wir immer wieder mal eigenwillig sind, ungehorsam sind. Und manchmal sogar eben dieses beschleichende Gefühl da ist, was muss denn jetzt Jesus davon denken? Will der überhaupt noch Gemeinschaft haben mit mir? Dieses Verlassensein, dieses Gefühl. Und wie sieht das dann aus? Gibt es denn jetzt Trost in dieser Situation? Ich meine, wenn ich irgendeine Dummheit angestellt habe, ja, dann ist ja noch recht, oder? Wenn Gott sagt, ja gut, also kannst du mal ein paar Tage in die Ecke gehen, ein bisschen überlegen. Und dann vielleicht rede ich dann wieder mit dir, oder? Es ist spannend, was der Paulus uns mitgegeben hat. Und zwar hat er an Titus geschrieben, im Titusbrief, Kapitel 3, für diejenigen, die die Bibel haben, Titusbrief, Kapitel 3, Vers 4. Er spricht uns nämlich etwas von diesem Charakter, wie Gott ist. Es zeigt uns und wie er auch wirkt mit uns. Titus 3, Vers 4. Als aber die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Retters, erschien. So eröffnet er das. Freundlichkeit und Menschenliebe. So hat er uns nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit. Seine Barmherzigkeit. Die wird hier so richtig herausgestrichen. Nicht das, was du und ich machen können, sondern seine Barmherzigkeit. Hat er uns errettet durch das Bad der Wiedergeburt. Das ist genau das, was ich vorhin gesagt habe, das, was Jesus dem Nikodemus erklärt hat. Das Bad der Wiedergeburt ist einfach ein anderer Ausdruck. Wiedergeboren werden, dass der Heilige Geist in uns Wohnung nimmt und wir ein neuer Mensch werden. Das Bad der Wiedergeburt. Und dann geht er weiter und durch die Erneuerung des Heiligen Geistes, den er reichlich über uns ausgegossen hat, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Also den Heiligen Geist, den er reichlich, heißt es hier, ausgegossen hat über uns. Diese erneuernde Kraft des Heiligen Geistes, die ist in uns. Also wenn wir einen Fehltritt tun, dann zieht sich Gott nicht zurück, sondern er ist da. Durch den Heiligen Geist in uns. Der Heilige Geist geht nicht weg, obwohl er manchmal vielleicht Grund hätte, menschlich gesprochen. Aber er ist da. Wenn du von neuem geboren bist, dann bleibt der Heilige Geist da. Du kannst ihn betrüben, du kannst ihn dämpfen, aber geht nicht weg. Er ist da. Und genau der Beistand, wie wir vorher gelesen haben, dieser Tröster ist da. Und er wirkt in dir. Er wird in dir wirken. Er wird nämlich hingehen und dich hinführen, damit deine Augen geöffnet werden, dass du zur Buße kommst vor ihm, zur Wiederherstellung, dass die Gemeinschaft wieder komplett hergestellt ist. Er wird dieses Werk in dir tun. Und gleichzeitig wird er an dir arbeiten, diese Erneuerung, wie wir gelesen haben, erneuernde Kraft des Heiligen Geistes. Das ist etwas Übernatürliches. Das können wir nicht machen. Da könnt ihr nicht irgendwo in eine Hochschule gehen und das lernen. Natürlich, man kann Theologie lernen, aber diese Veränderung in dir, das macht Gott durch den Heiligen Geist in dir. Und das wird er wirken. Er wird dran sein. Und die Basis, die Grundlage, an die du dich immer erinnern kannst und die wirklich Trost ist, ist eben genau das. Es hängt gar nicht von mir ab. Ich kann ihm ja gar nichts bringen. Gott hat ja bereits alles gemacht. Jesus hat ja alles gemacht. Das Werk am Kreuz von Golgatha. Und dann sehen wir, dass er in dieser Güte wirklich alles vollbracht hat. Und wir gar nichts beitragen müssen. Also das heißt, wenn ich ungehorsam war, wenn der Geist Gottes mich überführt hat von der Sünde, muss ich jetzt nicht irgendein Bußwerk tun. Muss ich irgendetwas tun, damit dann Gott doch noch gut gestimmt wird. Das kann ich gar nicht. Ich darf die Gnade annehmen. Und das ist der tiefe Trost, den wir haben. Dass wir wirklich wissen, der Geist Gottes, er wird uns zur Buße führen, zur Wiederherstellung der praktischen Gemeinschaft. In dem, was wir vor Gott sind, sind wir immer die geliebten Kinder Gottes. An dem ändert sich gar nichts. Und wir dürfen an dem auch festhalten. Und wenn wir dann gelesen haben von dieser Liebe und wir erkennen, dass wir so begrenzt sind im Ausdrücken der Liebe, in dem, was wir vielleicht in uns spüren, oder eben, dass wir immer wieder auch ungehorsam sind, eigentlich genau wissen, das ist nicht richtig und es trotzdem machen, dann dürfen wir wissen, dass die Liebe Gottes eben ausgegossen worden ist in unsere Herzen. Und wie sagt es Römer 5, durch wen? Durch den Heiligen Geist. Also der Heilige Geist, der in uns ist, ist gleichzeitig auch der Kanal, durch welchen Gottes Liebe, diese Agape-Liebe, wie es vom Griechischen her heißt, diese selbstlose Liebe, diese alles überragende Liebe, ausgegossen ist in dein Herz. Auch wenn das jetzt nicht immer Realität scheint, ist es so ganz klar im Wort Gottes uns zugesagt. Wir dürfen das annehmen. Wir dürfen sagen, jawohl, es ist so. Lass es mich in der Praxis noch mehr umsetzen. Aber ich darf wirklich getröstet sein, auch wenn ich ungehorsam bin. Weil der Geist Gottes eben in mir wirkt. Ein zweiter Punkt. Es ist ja nicht nur so, dass wir manchmal eben willentlich ungehorsam sind, sondern der Normalfall ist ja, wir wollen ja gar nicht ungehorsam sein. Wir wollen ja Gott gefallen. Wir wollen ja Jesus gefallen. Er hat ja alles für uns getan und so möchte ich in meinem Leben Jesus gefallen. Und trotzdem merke ich immer wieder meine Unfähigkeit, meine Unzulänglichkeiten, mein zu kurz kommen. Wenn ich darüber nachdenke, dann hätte ich vielleicht dem einen oder anderen vielleicht auch mal noch anrufen können diese Woche. Mit ihm reden. Vielleicht war er genau in einer Notsituation, hätte ihm vielleicht sogar mit einem guten Wort helfen können. Aber wie viel mal denken wir mehr an uns selbst, sind beschäftigt mit irgendwelchen Sachen. Und dann merken wir, wie kurz wir kommen irgendwie. Wie wir einfach auch Unzulänglichkeiten in uns haben. Oder eben irgendetwas passiert, bei dem wir sagen, so unfähig. Und da möchte ich, dass wir vielleicht Petrus ein paar Momente begleiten. Wir kennen den Petrus. Er ist der Vorzeigejünger. Er war immer da als Erster. Er wurde immer im innersten Zirkel, war er mit dabei. Und jetzt am letzten Abend, ich weiß jetzt nicht genau, war das vorher oder nachher von diesen Versen, die wir jetzt gelesen haben, da sagt auf einmal der Herr Jesus, ihr werdet euch alle von mir abwenden. Und dann die Reaktion des Petrus. Also, auch wenn alle anderen weggehen, ich nicht. Ich bleibe dann hier. Und wenn ich mit dir sterben müsste, ich bleibe bei dir. Das war seine Überzeugung. Und es war nicht so, dass er das irgendwie aus einer falschen Überheblichkeit gesagt hätte. Er spürte das so. Das war in seinem Herzen zu diesem Moment, war das so. Er war bereit, alles zu machen für den Herrn Jesus. Und wir wissen, er hat sogar das Schwert gezogen, oder? Und hat dem Malchus das Ohr abgehauen, wo sie Jesus nehmen wollten, oder? Also der hat wirklich Mut gezeigt. Aber dann hat Jesus ganz anders reagiert. Er war völlig perplex. Und jetzt bekam er es mit der Angst zu tun. Und jetzt ging er weg. Und dann, also im sicheren Abstand, oder, beobachtet er, und jetzt kommt da jemand und fragt, ja, behalt mal, du bist doch auch einer von denen, oder? Und am Schluss lesen wir sogar Markus 14,71, Petrus begann Verwünschungen auszusprechen und schwor, ich kenne diesen Menschen nicht. Boah, das ist dann schon stark. Oder sich selbst zu verwünschen und dann noch zu schwören, oder? Ich kenne diesen Menschen nicht. Das war ganz stark. Und dann im Lukas 22 lesen wir das dann noch so ausgedrückt. Dann ging er hinaus, oder? Dieser Hahn der Kräte, dann kam der Moment und dann weinte er bitterlich. Er weinte bitterlich. Ich kann mir vorstellen, wie er sich fühlte. Dachte, jetzt ist vorbei, oder? Das war's. Meine, wenn Jesus irgendwie da wieder rauskommt, oder? Dann wird er sagen, der allerletzte, oder? Ist dieser Petrus, oder? Der hat noch geschworen, er kenne mich nicht, oder? Und dann kam es wieder an, das, was er gedacht hatte. Ist doch spannend, oder? Manchmal kommt es einfach anders. Gott macht es einfach anders, als wir denken. Jesus ist gestorben, ist aber auch auferstanden. Und dann war er bei diesen Jüngern am See Genezareth. Und wir kennen sicherlich auch die Begebenheit. Und dann spricht er ihn an, der auferstandene Herr Simon, Sohn des Johannes. Habt ihr euch übrigens mal gefragt, wieso er nicht gesagt hat, Petrus? Hat ihm doch den Namen Petrus gegeben. Wieso hat er nicht gesagt, Petrus? Hat er noch was zu klären mit dir? Hühnchen zu rupfen? Nein, er hat ihm gesagt, Simon, Sohn des Johannes. Ich glaube, es war, um ihm wieder darauf hinzuweisen, schau mal, Simon, das war ja dein angestammter Name. Du bist du von Natur her, oder? So kommst du mit diesem Namen. Petrus ist der neue Name. Petrus ist ein Symbol für den neuen Menschen. Simon ein Symbol noch für den alten Menschen. Er wollte ihm vielleicht wie sagen, schau mal, auch wenn du von neuem geboren bist oder auch wenn du mit mir wandelst, der alte Mensch ist immer noch da, solange wir hier sind. Und dann fragt er ihn, er gibt ihm drei Fragen. Und es ist ganz, ganz spannend, wie feinfühlig Jesus hier mit ihm umgeht. Die erste Frage ist, liebst du mich mehr als die anderen? Und er nimmt dieses Wort auch im Griechischen, das eben diese selbstlose Liebe bedeutet. Liebst du mich mehr als die anderen? Also er geht jetzt an das zurück, oder? Wo Petrus gesagt hat, wenn alle anderen, ich nicht, oder? Und dann sehen wir, wie in dieser Zeit der Geist Gottes bereits an Petrus gearbeitet hat. Er sagte, Herr, du weißt es, ich hab dich gern. Sehen wir hier auch den Ausdruck. Die zweite Frage, Jesus fragt dann, liebst du mich? Immer noch dieses Wort Liebe. Liebst du mich? Wieder, Petrus, du weißt alles, du weißt es. ich habe dich gern. Die dritte Frage, hast du mich gern? Nimmt jetzt hier auch im Griechischen ein anderes Wort. Hast du mich gern? Und dann wird Petrus traurig. Er hat ihn ja dreimal hat er verleugnet, dass er ihn kennt. Und jetzt bei dieser dritten Frage, Herr, du weißt alles. Du weißt ja alles. Du kennst mich doch durch und durch, und so kennt Jesus dich durch und durch. Und wir müssen ihm gar nichts vormachen. Das ist doch wunderbar. Wir müssen auch nie denken, wir müssen besser sein als die anderen. Sind wir eh nicht. Wir dürfen einfach das sein, was wir sind. Ganz authentisch. Das, was du bist. Du musst nicht mehr sein. Und Gott wird mit dir den Weg gehen. Er wird mit dir gehen. Mich berührt das immer wieder, diese Geschichte mit Petrus. Und wie dann wirklich Petrus wiederhergestellt wird in der Gemeinschaft und im Dienst. Hat er nicht gesagt, okay, jetzt musst du mal 2-3 Monate auf der Strafbänken, oder? Und dann vielleicht kannst du dann wieder in den Dienst gehen, in das Spiel. Nein, er hat unmittelbar. Und dieser Petrus war es, der am Pfingsten gepredigt hat. Er wurde dort eingesetzt. Das macht mich froh. Und dann muss ich sagen, ja, wir haben doch einen wunderbaren Gott. Der tröstet uns genau in diesen Momenten, auch wenn wir so versagen, auch wenn wirklich in uns das einfach wie fast hoffnungslos ist, oder wenn wir nur auf uns schauen. Und wenn wir jetzt auf den Text zurückgehen, wir haben gelesen im Johannes 14, ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, den Geist der Wahrheit, und er wird in euch sein. Ich möchte das hier ein bisschen schematisch noch aufzeichnen. Und zwar, das ist jetzt einfach schematisch. Gott ist einer. Und unser Gott ist Geist. Und wir kennen Gott aber durch das Wort Gottes eben als Gott Vater, als Gott Sohn und als Gott Heiliger Geist. Der Sohn Gottes, er wurde Mensch. Er hatte seine Herrlichkeit verlassen, um Mensch zu werden. Jesus Christus. Er ist Gott und Mensch. Etwas, das unser Verstand nicht verstehen kann. Und nun ist die Verheißung, die Jesus gegeben hat, ich bitte den Vater, dass er den Heiligen Geist in meinem Namen sendet. Und zwar wohin? In unsere Herzen. Könnt ihr euch das vorstellen? Da sind unsere Herzen. Da hinein hat er den Heiligen Geist gesendet. Und gleichzeitig hatte Jesus ja auch gesagt, ich lasse euch nicht als Waisen zurück. Ich komme zu euch. Ja, aber wisst jetzt das genau? Irgendwie ist doch jetzt der Heilige Geist gekommen. Nicht Jesus. Aber da der Heilige Geist Gott ist, Jesus auch Gott ist, ist er auch hier als Gott. Das heißt, deshalb hat er ja gesagt, wir werden Wohnung machen in euch. Und er hat gesprochen vom Vater und von ihm. Und somit ist der Vater und der Sohn durch den Heiligen Geist auch in uns. Und deshalb hat auch der Paulus gesagt, wisst ihr denn nicht, ihr seid Tempel Gottes. Ein Tempel ist eine Wohnung, wo Gott wohnt. Und so sind wir Tempel Gottes. Ist doch wunderbar. Da dürfen wir wissen. Und da ist der Heilige Geist. Und er wird uns immer wieder beistehen. Er wird dich überführen, wenn irgendetwas schiefgelaufen ist. Er wird dich wiederherstellen. Er ist nahe bei dir. Und in alledem dürfen wir wirklich getrost sein. Er ist derjenige, der wirklich für uns einsteht. Nun ist es so, dass er nicht nur für diese Beziehung hier den Trost schenkt, sondern eben auch für die Beziehungen zwischen den Menschen. Und ich sehe, dass wir zeitlich schon ein bisschen fortgeschritten sind, sodass ich nicht mehr in alle Details eingehen kann. Und ich möchte vielleicht doch noch die Geschichte von Jakob in Erinnerung rufen. Wir kennen ja Jakob und wie er seinen Lieblingssohn hatte. Und dann die Brüder diesen Lieblingssohn verkauft hatten und ihm mit dem zerrissenen Kleid, mit Blut daran, dann irgendwie gesagt hat, schau mal, ist das denn von deinem Sohn? Und der gesagt hat, oh mein Sohn, der ist gestorben. Und dann dieser Schmerz und sie wollten ihn dann trösten und sie konnten ihn nicht trösten. Er war wirklich untröstlich, dieser Jakob. Der war untröstlich. Er hatte meinen Lieblings, der wirklich meinen liebsten Sohn, er ist tot. Und genau in diesem Moment, wenn wir jetzt an Jakob denken, in diesem Schmerz, in dem er war, in dieser Trauer, in der er war, vielleicht war auch Wut da, Auflehnung. Und ich denke, wenn wir so über nachdenken, wenn wir genau in solche Schmerzen hineinkommen, da uns etwas weggenommen wird, eben das kann sein, der Tod eines Geliebten, es kann aber auch sein, bei einer Ehescheidung, der andere Partner hat auf einmal jemand Besseren gefunden, oder was immer auch. Bei dieser Trennung spüren wir diese Leere, diesen Schmerz. Und wir spüren eben vielleicht auch Wut, Auflehnung. Und genau in diesem Moment lesen wir gar nichts, dass Jakob Gott gesucht hat. Genau in diesem Moment hat er nicht das Angesicht Gottes gesucht. Und ich glaube, das ist für uns wie eine Belehrung, dass wir in diesen Momenten der größten Trauer, des größten Schmerzes, Gott suchen, sein Angesicht suchen und uns durch sein Wort auch trösten lassen. Und dann in Erinnerung rufen, wie dann später Gott dem Jakob gesagt hat, ich bin ein starker Gott, nicht ein schwacher Gott. Und wenn, was immer auch passiert ist, dieser Schmerz hat ein Ziel. Wir wissen nicht immer, was für ein Ziel das ist. Aber Gott hat ein Ziel. Wir gehen hier jetzt mal so weiter und ich möchte zu Bill Wilson zurückkommen. Was war damals passiert? Aufgrund seinem Zeugnis wissen wir an diesem dritten Tag. Er war eben genau in diesem Schmerz, in dieser Verlassenheit als Kind. Er wusste gar nicht, was machen. Und da sah ihn jemand. Dieser jemand war ein gläubiger Mann, der vom Heiligen Geist auch sicherlich bewegt worden war. Und er kam her und fragte ihn, ja, was ist denn los? Hat ihn mitgenommen, hat ihm zu essen gegeben, hat ihm getröstet, Nähe gezeigt. Und dann hat er in ein Lager gehen können. So wie wir diese Woche jetzt hier auch so Lager gehabt hatten, konnte er dort in ein Lager gehen, wurde ermutigt und konnte Jesus kennenlernen. Und was mich an seinem Leben jetzt wirklich bewegt, das ist, dass er nicht nur Trost empfangen hat in all dem Elend, sondern er ist nicht dort stehen geblieben. Er hat nicht irgendwie seine Wunden geleckt, gedacht, ja, war ich doch ein armes Kind, sondern er wollte sein Leben Jesus zur Verfügung stellen. Er wurde getröstet in Gott. Er hatte diesen Trost empfangen und er wollte jetzt diesen Trost weitergeben. Und er hat uns auch davon gesprochen, von vielen Rückschlägen, Krankheiten, Leute, die nicht verstanden haben oder zu Leide gewerkt haben und so weiter. Aber er ist immer weitergegangen, hat immer geglaubt, Gott hat mich geführt. Und heute ist dieses Metro World Child eine Organisation, die in über 6 Ländern tätig ist und wöchentlich über 100.000 Kindern, die in ärmsten Verhältnissen sind, Trost und Mut bringt. Stellen wir uns das vor. Aus diesem Kind verlassen, das getröstet worden ist, ist nun ein Tröster geworden. Und das ist genau noch die Botschaft, die ich auch gerne mitgeben möchte. Wenn wir doch durch Jesus Christus und durch den innewohnenden Heiligen Geist in uns diesen Zuspruch haben der Nähe, diesen Zuspruch der Gemeinschaft mit Gott, der Wiederherstellung, was immer auch ist, aber des nie alleine Seins, auch wenn Menschen uns verlassen, wenn das eine Realität ist bei dir und bei mir. Und wenn dieser Heilige Geist uns tröstet und ermutigt in unserem Leben, dann sollen wir auch Tröster werden und Ermutiger für andere. Ich wiederhole es vielleicht nochmals. Du, der du so überreich gesegnet bist, mit dem Heiligen Geist in dir, gesegnet, getröstet, ermutigt, geh nun hin und spende anderen auch Trost und Ermutigung. Lass dich bewegen. Und ich möchte dazu eine Minute der Stille geben. Ich habe hier 3 Fragen. Einfach diese Fragen bewegen im Herzen und sich überlegen, ja, wo brauche ich den Trost? Wo bin ich getröstet worden, gestärkt worden? Und wo möchte Gott, dass ich das einsetzen kann? Wer in meinem Umfeld braucht das?